Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die CO2-Steuer. Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin von der SPD, bleibt hartnäckig und sie kämpft. Da dürften ihr die deutschen Wirtschaftsweisen gerade recht kommen. Die empfehlen der Bundesregierung nämlich, den Ausstoß von Kohlendioxid beim Heizen und im Verkehr teurer zu machen, durch Ausbau des Emissionshandels oder durch eine CO2-Steuer eben. Und was sind so die Vorschläge?
Meiner Ansicht nach ist das auch die große Schwäche dieses Sondergutachtens, dass es eben für die Frage, was jetzt geschehen muss, eben keine eindeutige Lösung gibt.
Über das Gutachten der Wirtschaftsweisen sprechen wir hier in der Freitagsepisode des Update-Podcasts. Johannes Döbbelt aus unserem Team saß heute den ganzen Tag neben mir. Ich habe ihn beobachtet. Er hat sich auffällig oft gekratzt.
Habe ich wirklich. Ja, ja. Auch jetzt gerade juckt's wieder.
Was ist los?
Ja, wir sprechen über Bettwanzen heute. Ja. Die werden nämlich auch auf deutschen Alpenhütten, also auf diesen Berghütten, wo man übernachten kann, immer mehr zum Problem, warnt der Deutsche Alpenverein. Und wir erklären mal, wie man die Viecher erkennt, vielleicht auch im Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung und was man dagegen tun kann.
Und wenn man den ganzen Tag rund um Bettwanzen recherchiert, dann juckt's einfach. Da kommt man nicht rum. Das ist Thema bei uns. Außerdem sprechen wir über den Konflikt Russland-Türkei-NATO. Die Türkei als NATO-Mitglied kauft Waffen von Russland. Schwierige Situation. Lassen wir uns von unserer Korrespondentin einordnen.
Ich habe mich neulich mit einem russischen Experten unterhalten und der sagte, Russland hat da einfach ein Zuckerchen hingeworfen. Mal gucken, ob die Türkei zugreift, und sie hat es getan.
Der Podcast zum Update vom 12. Juli 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die 2020er-Ziele schaffen wir nicht, aber 2030, das muss klappen. Aber wie schafft es Deutschland, seine Klimaziele zu erreichen? Die Emissionen müssen um 55% zurückgehen im Vergleich zu 1990. Die Hälfte davon haben wir schon erreicht, jetzt wird es immer schwieriger. Bis zum Jahresende will die Regierung einen Plan vorlegen, wie wir das schaffen können. Und ganz heiß diskutiert wird gerade eine CO2-Steuer. Heute haben die Wirtschaftsweisen in Deutschland ihren Plan vorgelegt. Das ist so eine Expertenrunde, die Bundesregierung berät. Nadine Lindner aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Was schlagen die Experten denn vor?
Also ich habe da heute eine ganz deutliche Zweiteilung rausgehört. Und zwar eine Zweiteilung insofern, dass ab dem Jahr 2030, da soll es eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf die Sektoren Verkehr und Gebäude geben. Das heißt, das ist eine begrenzte Anzahl an Verschmutzungsrechten für CO2 bzw. Treibhausgase. Die werden dann gehandelt. Die Frage, die man sich jetzt zurechtstellt, 2030 ist ja noch eine Weile hin, was soll denn bis dahin eigentlich geschehen? Und da werden zwei Wege skizziert zumindest. Das eine ist eine CO2-Steuer auf Benzin, aber auch auf Heizöl als Zwischenlösung oder die Schaffung eines nationalen Emissionshandels bei Verkehr und Gebäuden. Und da hat man dann gesagt, so naja, für diese Zwischenlösung, bei diesen zwei Möglichkeiten, da muss jetzt die Politik entscheiden, wie sie weitermachen will. Und meiner Ansicht nach ist das auch die große Schwäche dieses Sondergutachtens, dass es eben für die Frage, was jetzt geschehen muss, eben keine eindeutige Lösung gibt.
Das würde für uns Verbraucher ja erstmal bedeuten, Heizöl und Sprit würde teurer werden, richtig?
Ja, genau. Diese fossilen Energieträger werden absehbar teurer, meiner Ansicht nach. Entweder, weil wir mehr Steuern drauf bezahlen, also das heißt Energiesteuern, oder weil halt die Produzenten zum Beispiel von Benzin oder Heizöl eben diese CO2-Zertifikate erwerben und handeln und die Kosten dann an den Verbraucher weitergeben. Im Ökonomendeutsch wurde das heute als Überwälzung bezeichnet. Es kann sein, und das ist halt im Moment noch so eine andere Größe, dass es auch an anderer Stelle wieder Entlastung gibt. Also dass zum Beispiel Strompreise preiswerter wird oder dass es dann soziale Ausgleichsmaßnahmen gibt, wobei ich jetzt noch nicht so ganz gesehen habe, wo das dann bei diesem Emissionshandel stattfinden soll. Aber man hat zumindest heute mal das Problem beschrieben. Im Kern soll es für den Verbraucher dann darum gehen, dass strombetriebene Heizungen oder Autos oder generell klimafreundliche Technologien, muss ja nicht immer Strom sein, gibt ja auch noch andere, dass die preiswerter werden und dass der Verbraucher dann quasi schneller dazu gedrängt wird oder motiviert wird, freundlich gesagt, diese Dinge dann schneller zu kaufen und anzuschaffen, zum Beispiel die alte Ölheizung im Keller dann halt schneller rauszuschmeißen.
Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die hatte vergangene Woche auch ein Gutachten vorgelegt und sich für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Gibt es zu diesem Gutachten der Wirtschaftsweisen einen großen Unterschied?
Ja, also den Unterschied zu dem Gutachten von der SPD-Umweltministerin Svenja Schulze sehe ich halt darin, dass sie ganz klar dieses Steuermodell vor Augen hat. Also das heißt, sie will Energie steuern. Also sie hatte da Öl und Benzin im Blick, da die Steuern hochschrauben, was ja quasi eine politische Entscheidung ist und wo dann auch der Staat eine ganz aktive Rolle spielt. Also das heißt, die Bundesregierung entscheidet, so und so hoch soll dieser Preis sein. Der Staat würde dann dieses Geld einziehen über die Steuern und würde es dann halt auch wieder rückverteilen. Das heißt zum Beispiel über eine sogenannte Kopfprämie, dann auch, die jeder bekommen soll, auch Kinder, wo dann halt Familien nochmal stärker entlastet werden. Und das andere ist dann eher quasi sowas Marktbasiertes, wo dann Emissionszertifikate gehandelt werden, wo dann der Staat gar nicht so riesen Einflussmöglichkeiten hat und wo dann auch viel auf europäischer Ebene entschieden werden muss.
Die Bundesumweltministerin kämpft und kämpft. Wie groß ist deiner Ansicht nach die Unterstützung in der Regierung für so eine CO2-Steuer?
Ja, ich glaube, das hast du schon ganz richtig beziffert. Also es gibt da durchaus unterschiedliche Positionen, die sich auch heute nochmal gezeigt haben. Also da ist Svenja Schulze von der SPD, die ist ganz klar für eine CO2-Abgabe bzw. für eine Steuer. Da steht auch ihre Partei hinter ihr. Auf der anderen Seite hat man dann heute von Angela Merkel gehört, nachdem sie dieses Gutachten überreicht bekommen hat, heute Morgen um 10 im Kanzleramt, dass sie das eher so liest, dass sie sich bei marktwirtschaftlichen Lösungen, die sie anstrebt, dann auch gestärkt sieht. Ich habe das Gefühl, aus diesem Gutachten holt sich gerade jeder das raus, was er will. Im Endeffekt ist es so, nächste Woche gibt es nochmal eine Sitzung des Klimakabinetts. Da steht dieses Thema nochmal auf der Tagesordnung. Eine Entscheidung wird es dann nicht geben, sondern die kommt erst im September. Und sie kommt, glaube ich, auch deshalb erst im September, weil das nämlich nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen ist, die als Braunkohleländer natürlich irgendwie einen ganz besonderen Blick dann auf diese Dinge haben.
Auch die Wirtschaftsweisen in Deutschland beschäftigen sich mit der CO2-Steuer. Infos von Nadine Lindner aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, jetzt könnt ihr euch schon mal vorsorglich am Kopf kratzen oder am Arm, am Bauch oder sonst wo auf der Haut, denn es wird wahrscheinlich anfangen zu jucken. Wir reden hier in Deutschlandfunk Nova über Bettwanzen, also die Viecher, die durch ihre Bisse oft diese kleinen roten Pusteln auf der Haut hinterlassen. Gerade im Urlaub für uns alle ein Problem, weil Bettwanzen ja in jedem Hotel, in jeder Ferienwohnung, in jeder Jugendherberge, in Berghütten lauern könnten. Der Deutsche Alpenverein und das Umweltbundesamt haben jetzt nochmal gemeinsam darüber informiert, wie wir Bettwanzen erkennen und wie wir sie wieder loswerden können. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich mit diesem Thema beschäftigt und mit Expertinnen und Experten drüber gesprochen. Johannes, warum kümmert sich gerade der Alpenverein um Bettwanzen? Ist das auf den Hütten tatsächlich so ein großes Problem?
Ja, also man kann ja auf vielen Berghütten auch übernachten und der Deutsche Alpenverein schätzt, dass etwa 10-15% seiner Hütten befallen sind. Die sind für Bettwanzen auch deshalb so attraktiv, weil das oft ältere Holzhütten sind mit vielen Schlupfwinkeln, ne, also vielen Ritzen, Klüften, Spalten, in die sich die Wanzen dann zurückziehen können. Es kann aber auch gut sein, dass tatsächlich noch mehr Hütten betroffen sind als diese 10%, weil wahrscheinlich jetzt nicht alle der Pächter gerne drüber reden und das offenlegen, ne, wenn Bettwanzen bei den aufgetaucht sind. Also viele Hotels zum Beispiel kommunizieren das ja in der Regel auch nicht offen, weil sie natürlich Angst haben, dass dann weniger Gäste kommen.
Klar.
Aber der Deutsche Alpenverein sagt jetzt halt, das Problem ist mittlerweile so groß und es wird auch immer größer und deswegen müssen wir jetzt offen damit umgehen, damit sich alle darauf einstellen und auch was gegen die Viecher tun können.
Wenn ich jetzt in der Berghütte oder auch in meinem Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung checken will, ob da Bad Bugs, Bettwanzen unterwegs sind, kann ich da was machen?
Also bevor du deinen Koffer oder deinen Rucksack aufs Bett packst oder ihn irgendwo auspackst, am besten erstmal das Bett durchchecken. Die Bettwanzen selber sind da jetzt leider nicht so einfach zu finden. Die sind nämlich nachtaktiv und tagsüber verstecken die sich eher nicht im Bett, sondern woanders. Also zum Beispiel in Ritzen in der Wand oder hinter Fußbodenleisten, hinter Bilderrahmen. Und erst nachts kommen sie dann zu dir ins Bett gekrabbelt. Und was man aber machen kann, ist mal das Bett nach Spuren von Bettwanzen abzusuchen. Also zum Beispiel unter der Matratze oder am Lattenrost zu gucken. Das hat mir Juliane Fischer erklärt, die sich für das Umweltbundesamt mit Bettwanzen beschäftigt.
Man findet eher Kotspuren. Das sind so kleine schwarze Pünktchen, die aussehen wie Fliegendreck. Und manchmal kann man in den Verstecken auch Häutungshüllen sehen. Das sind so durchscheinende kleine Hüllen.
Also das sind diese Hautreste der Bettwanzen, die sie beim Häuten dann verlieren.
Und wenn ich dann tatsächlich Bettwanzen oder eben die Spuren der Bettwanzen entdecke?
Ja, dann auf jeden Fall mit deinen Klamotten raus aus dem Zimmer, möglichst schnell dem Hotel oder dem Hüttenwirt dann Bescheid sagen und um ein neues Zimmer bitten.
Was machen denn jetzt speziell die Berghütten, um die Bettwanzen zu bekämpfen?
Die haben sich einiges einfallen lassen. Ich habe darüber mit Robert Kolbitsch gesprochen. Der ist beim Deutschen Alpenverein der Leiter des Bereichs Hütten und Wege. Und eine der Maßnahmen gegen Bettwanzen hat was mit Mikrowellen zu tun.
Das heißt, dass sie die Schlafsäcke, die Hüttenschlafsäcke, die Wanderer mit dabei haben, bevor sie sie in die Hütte, in den Schlafplatz hochbringen dürfen, in eine Mikrowelle stecken, weil dann ja auch die Bettwanzen getötet werden.
Andere Hütten machen das so, dass sie eigene Schlafsäcke haben, die täglich waschen und die sie dann den Wanderern zur Verfügung stellen, damit eben niemand Bettwanzen einschleppt. Rucksäcke dürfen zum Beispiel zum Teil auch nicht in die Nähe des Bettes gestellt werden, sondern zum Beispiel in einen anderen Raum dann nebenan, damit nichts eingeschleppt wird. Manche Hütten setzen sogar Wanzenspürhunde ein, die gibt es auch, die können die Wanzen dann tatsächlich erschnüffeln. Und da, wo es Bettwäsche gibt in den Hütten, hat die jetzt zum Teil eine andere Farbe.
Dass wir keine rote Bettwäsche verwenden, damit man schneller erkennen können, okay, hier sind Bettwanzen da und deswegen steigen wir um auf blaue, wo sie eben die roten Flecken besser und der Kot der Tiere besser erkennbar ist.
Ja, mit den roten Flecken sind die Blutflecken von uns Menschen gemeint, ne? Denn die Wanzen haben es ja auf unser Blut abgesehen.
Wenn ich jetzt nach dem Urlaub wieder nach Hause in meine Wohnung komme, ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht Bettwanzen versehentlich mit nach Hause bringe. Mhm. Was mache ich dann?
Also wichtigster Tipp ist, die Klamotten zu Hause nicht auf dem Bett oder auch nicht auf dem Fußboden auspacken, sagt Juliane Fischer vom Umweltbundesamt, sondern am besten im Badezimmer.
Wozu wir raten, ist bei Verdacht, die Gepäckstücke gleich in die Badewanne zu stellen und in der Badewanne auszupacken. Da muss man dann sehr kleinteilig vorgehen und jedes einzelne Kleidungsstück absuchen.
Ja, und wenn du Bettwanzen entdeckst, dann deine Klamotten bei mindestens 60 Grad waschen und das, was du jetzt vielleicht nicht so heiß waschen kannst, mindestens einen Tag lang einfrieren in der Tiefkühltruhe, dann dürfen auf jeden Fall alle Bettwanzen sterben.
Viele Tipps heute Abend. Zum Beginn der Urlaubssaison warnt der Deutsche Alpenverein vor Bettwanzen und informiert, wie wir uns alle schützen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit langer Zeit gibt es ein großes Hickhack um diesen Waffendeal zwischen der Türkei und Russland. Heute dann die erste Lieferung des russischen Raketenabwehrsystems S-400 an den NATO-Partner Türkei. Muss man nochmal so ganz deutlich sagen, NATO-Partner Türkei. Donald Trump findet das natürlich nicht so gut, hat im Vorfeld Sanktionen für die Türkei angedroht. Was die Raketenlieferung von heute für die Beziehung der Türkei zu den USA und Russland bedeutet, aber auch für das NATO-Bündnis, darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin Karin Sens in Istanbul. Karin, wie wird die Lieferung der ersten Raketenteile in der Türkei denn heute wahrgenommen?
Auf jeden Fall ist das Fernsehen fast ununterbrochen live drauf. Also auch gerade eben sehen wir wieder Bilder und Animationen, wie dieses Raketensystem dann mal funktionieren soll. Dann zeigt man immer wieder die Landungen des ersten Flugzeuges mit Teilen dieses S-400. Also das ist schon ein absolutes Großereignis. Und es ist eigentlich schon die ganze Woche über gewesen, denn die S-400 wurden ja wirklich schon erwartet. Man hatte ja schon Anfang der Woche geglaubt, dass sie hier in der Türkei ankommen.
Kann Russland über dieses Raketensystem an sensible Daten der NATO Staaten gelangen?
Das befürchten vor allem die USA. Die haben also wirklich tatsächlich Angst, dass solche Daten an Russland fließen könnten. Auf der anderen Seite hören wir aber auch aus Russland, dass es dort Militärs gibt, die ebenso wenig begeistert sind, dass ihr Material zu einem NATO-Partner wandert. Und auch da gibt es natürlich durchaus Bedenken, dass möglicherweise eben dieses System ausspioniert wird, dass man eben diese Daten nutzen könnte. Der Sprecher von Präsident Erdogan, Ibrahim Kalın, hat allerdings schon gesagt, dass die S-400 nicht in das NATO-System integriert werden, sondern extra separat genutzt werden.
Donald Trump, der wollte Präsident Erdogan ein US-Waffensystem verkaufen. Das hat wohl nicht geklappt. Droht da jetzt die nächste Sanktionsschlacht?
Also, dass Sanktionen kommen, das ist wohl relativ sicher. Es gibt da ein Gesetz, demnach muss es Sanktionen geben in einem Automatismus. US-Präsident Trump kann praktisch nur noch auswählen. Aus einem Paket von 12 Sanktionen muss er 5 Stück wählen. Er hat allerdings auch die Möglichkeit, heißt es, das ist nicht so ganz klar, ein Veto einzulegen. Und darauf hat die Türkei von Anfang an auch gesetzt, jetzt gerade nach dem G20-Treffen in Japan. Da haben sich ja Erdogan und Trump getroffen, haben sich unterhalten und danach war die Türkei sehr zuversichtlich, dass sie diese Sanktionen eben nicht treffen werden. Aber es heißt auch aus den USA, Trump kann das gar nicht alleine entscheiden und es gibt genügend Politiker in beiden Parteien in den USA, die darauf drängen, dass es Sanktionen geben wird und dass diese Sanktionen eben auch empfindlich sein werden. Also das ist doch relativ sicher, dass da Sanktionen kommen werden.
Du sagst empfindlich. Welche Folgen könnten solche Sanktionen zum Beispiel in der türkischen Wirtschaft haben?
Also ich finde, wir haben das letztes Jahr sehr gut beobachten können. Da haben sich die USA und die Türkei über den Pastor Andrew Brunson gestritten. Erinnert man sich vielleicht noch, der hier festgehalten wurde in der Türkei. Und dann hat Trump mit Sanktionen gedroht und diese dann auch erlassen. Und das hat die Türkei in eine Finanzkrise gestürzt. Die Lira ist abgestürzt und sie hat sich noch nicht komplett wieder davon erholt. Auch heute haben wir schon beobachten können, dass der Kurs ein bisschen nachgelassen hat, aber noch nicht massiv. Aber die Sanktionen sind ja auch noch nicht in Kraft. Und deswegen hängt es sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie stark diese Sanktionen tatsächlich ausfallen werden.
Türkei genau zwischen NATO und Russland. Ist das ein Schritt der Türkei in Richtung Russland und weg von den bisherigen Bündnispartnern im Westen?
Das wird auf jeden Fall bei der NATO sehr genau beobachtet und ich habe mich neulich mit einem russischen Experten unterhalten und der sagte, Russland hat da einfach ein Zuckerchen hingeworfen, mal gucken, ob die Türkei zugreift und sie hat es getan. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass man ein NATO-Mitglied nicht dazu zwingen kann, eben nur Waffen von NATO-Mitgliedern auch zu kaufen. Da gibt es keine Regel, allerdings mehr so ein ungeschriebenes Gesetz und man kann niemanden aus der NATO rauswerfen. Also auch das ist nicht möglich, aber man hört von der einen oder anderen Seite, dass möglicherweise die Türkei sozusagen herausgeschlichen wird, dass man sie eben nicht mehr als verlässlichen Partner ansieht, vielleicht an der einen oder anderen Sitzung auch nicht mehr teilnehmen lässt. Aber das ist natürlich auch für die NATO nicht so ganz einfach, denn sie ist ein wichtiger Partner, gerade mit Blick auf die Grenzen, die sie sichert in Richtung Syrien zum Beispiel.
Karin Sens, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Istanbul über die Lieferung eines Raketenabwehrsystems von Russland an die Türkei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Syphilis ist zurück. Das Europäische Zentrum für Krankheitsprävention und Kontrolle hat heute mitgeteilt, dass es in Europa in den vergangenen Jahren so viele Neuinfektionen bei der Syphilis gab wie noch nie. Erstmals seit Anfang der 2000er Jahre gab es damit wieder mehr neue Syphilisfälle als neue HIV-Infektionen. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie kommt das?
Das liegt wie so oft natürlich an mehreren Dingen. Die Expertinnen und Experten nennen vor allem drei. Mehr Menschen haben Sex ohne Kondom. Sie haben viele Sexualpartner und, das ist womöglich die eigentliche Ursache, sie haben weniger Angst, HIV zu bekommen.
Und kriegen jetzt stattdessen die Syphilis.
Genau, ja. Die Angst vor HIV, die hat eine Zeit lang viele zurückhaltender und vorsichtiger gemacht. Und jetzt sagen halt viele, ach, HIV kann man ja zur Not mit Medikamenten ganz gut in den Griff kriegen. Da ändert sich das alles wieder, wobei die deutsche AIDS-Hilfe auch sagt, dass mehr Fälle auch einfach bekannt werden, weil sich gerade schwule und bisexuelle Männer inzwischen häufiger auf Syphilis testen lassen.
Wer ist denn vor allem betroffen?
Tatsächlich sind es zu 90% Männer und dann vor allem Männer zwischen 25 und 34, Männer, die Sex mit anderen Männern haben und die in Städten leben. Und das Robert-Koch-Institut sagt, dass in Deutschland vor allem Menschen in Berlin und in Hamburg betroffen sind. Syphilis wird am Ende halt, genau wie HIV, vor allem durch kleinste Verletzungen im Genitalbereich übertragen. Und Schätzungen zufolge steckt man sich tatsächlich im Schnitt bei jedem dritten ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem infizierten Menschen auch an.
Und von wie vielen Fällen sprechen wir jetzt?
Also das Europäische Zentrum für Krankheitsprävention hat die Entwicklung in 30 Staaten analysiert, in der EU, in Norwegen und in Island, und zwar über einen Zeitraum von 2007 bis 2017. Und demnach ist die Zahl der bestätigten Syphilisfälle seit 2010 um knapp 70% gestiegen, auf mehr als 33.000 im Jahr 2017. Das entspricht 7 pro 100.000 Einwohner.
Und in Deutschland?
In Deutschland ist es noch ein bisschen mehr. Da hat die Zahl zugenommen von 4 auf mehr als 9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Also die Zahl der Neuerkrankungen hat sich bei uns mehr als verdoppelt. In Island, Irland, Großbritannien und Malta war das ganz ähnlich. In Estland und Rumänien ist die Zahl dagegen deutlich zurückgegangen.
Wie merkt man denn, ob man sich angesteckt hat?
Ja, das ist tatsächlich spannend und wichtig und gar nicht so einfach. Man merkt erstmal gar nichts und steckt dann womöglich noch andere an. Die Inkubationszeit liegt in der Regel bei 10 bis 30 Tagen. Dann bildet sich zuerst ein ganz kleines Geschwür, da wo man sich infiziert hat. Also beispielsweise am Penis, in der Vagina, am Po, auch im Mund. Und das Geschwür ist erstmal so klein wie ein Pickel, aber schon hochinfektiös. Da reicht es dann aus, wenn man zum Beispiel mit dem Finger drüber streicht und wenn man am Finger eine kleine Wunde hat, steckt man sich an. Das ignorieren aber alles noch manche, also diesen kleinen Pickel, weil man es eben kaum merkt. Nur, wenn man das nicht behandelt, dann kann es ziemlich übel werden. Wenn der Erreger erstmal im Blut ist, dann sind erstens auch Blut, Speichel, Sperma, Scheidenflüssigkeit alle hoch ansteckend. Und dann kommen natürlich auch mehr Symptome dazu. Erst Fieber, Müdigkeit, dann Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Und Jahre später können dann auch das Gehirn oder die Blutgefäße geschädigt werden. Das kann bis hin zu Lähmungen führen.
Das heißt, auf jeden Fall behandeln. Womit?
Mit Antibiotika, mit Penicillin, um genauer zu sein. Das funktioniert schon seit vielen Jahrzehnten und funktioniert auch immer noch. Und wenn man das früh genug gibt, also im ersten Jahr nach der Ansteckung, muss ich gar nicht so sehr beeilen, dann reicht oft eine einmalige Dosis. Später kann so eine Behandlung dann auch mehrere Wochen dauern. Also am besten testen lassen, wenn man Verdacht hat. Da muss man allerdings tatsächlich zum Arzt und der muss eine Gewebe- oder Blutprobe nehmen.
Die Syphilis ist wieder auf dem Vormarsch. In Deutschland hat sich die Zahl der Neuansteckungen seit 2010 verdoppelt. Matthias Wurms hat uns erklärt, woran das liegen könnte und was zu tun ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein EU-Land gerät immer weiter aus dem Fokus, nämlich das noch EU-Land Vereinigte Königreich. Der Brexit, der nervt, der ermüdet. Heute Abend wollen wir aber trotzdem mal auf die Inseln schauen, denn es war einiges los diese Woche rund um den Brexit. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London. Friedbert, lass uns mal sortieren. Also zuerst die Geschichte mit dem britischen Botschafter in den USA und die verbalen Angriffe gegen ihn von US-Präsident Donald Trump. Was hat das mit dem Brexit zu tun?
Also das war für mich der größte Aufreger. Für mich hat das Ganze zwei Lehren. Einmal, ich glaube, das ist eine Intrige gewesen gegen den Botschafter. Es ist eine Warnung gegen die EU-freundlichen Beamten in Whitehall und im Foreign Office ganz besonders. Wirklich eine Kampfansage, hintertreibt den Brexit nicht, hintertreibt nicht unser Verhältnis zu den USA. Wir brauchen die USA für den Handelsvertrag. Das war die eine Lehre. Und die zweite ist für mich, dass sich da gezeigt hat, die Art und Weise, wie Donald Trump mit dem britischen Botschafter in Washington umspringt, ihn als aufgeblasenen Wichtigtuer öffentlich abkanzelt, öffentlich sagt, Theresa May übrigens hat töricht und dumm verhandelt beim Brexit und einen Mist angerichtet. Sowas sagt er öffentlich, zeigt für mich, die Briten alleine laufen Gefahr, zum Pudel der USA zu werden.
Dann haben wir diese Woche von Abgeordneten der Labour Party gehört, die Partei solle sich klarer gegen den Brexit positionieren, sonst würde sie so schnell keine Wahlen mehr gewinnen. Wie sieht das denn Parteichef Jeremy Corbyn?
Corbyn hat sich nur zur Hälfte bewegt. Er sagt, ich will ein zweites Referendum und bei diesem zweiten Referendum werde ich dafür werben, in der EU zu bleiben. Das gilt aber nur für den Fall, dass zur Abstimmung steht ein Tory-Brexit, ein Brexit, den Boris Johnson ausgehandelt hat, oder ein No-Deal, den Boris Johnson über die Rampe führen will. Es gilt mit dem zweiten Referendum nicht für eine mögliche Neuwahl, für eine mögliche Labour-Regierung. Da will Labour dann erstmal verhandeln und sehen, dass dann vielleicht doch ein arbeitnehmerfreundlicher Brexit dabei herauskommt. Also ich frage mich da, Labour steht natürlich unter Druck, hat so viele Stimmen und Wähler an die Liberaldemokraten verloren. Ob dieses halbherzige Angebot reicht, dem entgegenzusteuern, steuern, da würde ich ein großes Fragezeichen machen.
Heißt die, die für Remain sind, dass man in der EU bleibt, die müssten weiterhin die Lib Dems wählen oder die Grünen?
So ist es. Diejenigen, die einen Brexit haben wollen, die wählen Boris Johnson oder die Brexit-Partei von Nigel Farage. Und diejenigen, die in der EU bleiben wollen, die wählen die Grünen oder die Liberaldemokraten vor allen Dingen, weil sie Jeremy Corbyn und der Labour-Partei einfach nicht trauen. Man weiß, dass geradezu Millionen von Wählern im Moment einen Bogen um Labour machen.
Und die Tories, die Konservativen, da gibt es bald eine Entscheidung in Sachen Parteichef und zukünftigem Premierminister. Du hast ihn gerade angesprochen, Boris Johnson. Oder es kann ja immer noch Jeremy Hunt werden. Diese Woche gab es ein TV-Duell zwischen den beiden. Die Tories bleiben weiterhin auf Brexit-Kurs.
Sie schwenken um auf einen ultraharten Brexit-Kurs. Das Thema für mich in diesem TV-Duell war No Deal. Wenn wir keinen Vertrag mit der EU hinbekommen, der uns gefällt, wenn die EU uns weiter quält und nervt mit diesem Backstop, mit dieser Nordirland-Klausel, dann gehen wir raus ohne einen Vertrag. Da braut sich wirklich was zusammen für den September, Oktober. Boris Johnson verspricht, am 31. Oktober ist Schluss, wir werden raus sein, koste es, was es wolle. Und jetzt auch ganz frisch heute Amber Rudd, eine sehr profilierte Ministerin, eine EU-freundliche Ministerin, gibt ein Interview und sagt, ich akzeptiere die Realitäten und das heißt No Deal. Wir werden wohl ohne Deal aus der EU ausscheiden. Also da braut sich bei den Konservativen gewaltig etwas in Richtung ultraharter Brexit zusammen.
Die Brexit-Woche im UK. Infos von Friedbert Meurer, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in London.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mittlerweile dürften die meisten wieder zu Hause sein, dürften geduscht haben. Wahrscheinlich liegen viele schon im Bett und schlafen sich mal ordentlich aus. Heute ist nämlich das einwöchige Klimasommercamp in Köln zu Ende gegangen. Am Montag habe ich mit Organisatorin Lilly Braun gesprochen von Fridays for Future. Und heute haben wir unsere Reporterin Rebecca Endler hingeschickt, um Bilanz zu ziehen. Was hat die Woche Schulstreik der Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten gebracht? Was haben sie erreicht? Und wie geht's weiter?
Freitagvormittag. Der Vorplatz des Kölner Rathauses ist zweigeteilt. Auf der einen Seite, man hört es, wird geheiratet. Festlich gekleidete Menschen, Folienballons in Herzform, das ganze Programm.
Ja, also das kennen wir eigentlich schon. Wir sind, glaube ich, auf sehr vielen Hochzeitsbildern.
Leonie Bremer steht auf der anderen Seite. Sie ist 22 und die Ansprechpartnerin für Presse der Fridays for Future Aktivistinnen.
Ja, also es steht immer so ein bisschen im Widerspruch. Wir versuchen die Zukunft zu erhalten und ja, sie sind einfach glücklich und freuen sich auf die Zukunft.
Unter den Campleuten herrscht gerade eher Müdigkeit und Aufbruchsstimmung. Die Pavillons und die Zelte sind größtenteils zusammengebaut. Zwei stehen noch.
Einmal von der Küfer, weil man das so am meisten noch braucht am Ende. Und halt das vom Infopoint.
Was ist Küfer?
Küche für alle.
Aus Spenden und geretteten Lebensmitteln wurde hier die ganze Woche lang gekocht. Jetzt werden die Reste des Frühstücks verpackt und die riesigen Töpfe gespült. Behelfsmäßig mit Eimern. Die anderen ruhen sich noch aus oder sind damit beschäftigt, ihre Habseligkeiten zusammenzusuchen. Gerade damit fertig geworden ist Even, 16.
Ich hatte einen Schlafsack, eine Isomatte, einen Schlafanzug, den ich nicht verwendet habe, weil ich gar nicht zum Schlafen gekommen bin.
Eine ganze Woche haben sie hier gecampt. Sie haben gemeinsam gegessen, diskutiert, gelernt und klar, sie waren nicht in der Schule. War ja auch ein Streik.
Ich finde dieses Schulfans-Argument eh komisch. Also jede normale Schule schaut in der letzten Woche nur Filme. Und wir haben hier auch einen Film geschaut, wir haben also sämtlichen Unterrichtsstoff nachgeholt.
Ganz genau, also in der Schule passiert in der letzten Woche nichts und deswegen kann man hier auch viel mehr lernen oder konnte man viel mehr lernen durch die Workshops, die wir geboten haben.
Also ich war tatsächlich nur beim Moderationsworkshop, den fand ich sehr cool und da ich sowieso sehr oft so Pläne moderieren muss, glaube ich, dass mir das auch echt was gebracht hat.
Ronja ist 15 und hat, weil sie aus Trier kommt, schon Sommerferien. Deswegen war sie die ganze Woche im Camp.
Ja, es gab richtig viel Zuspruch. Es gibt ja da hinten den Infopoint, der Tag und Nacht besetzt war und wo eben auch immer Leute hinkommen konnten von der Bevölkerung und mit uns geredet haben. Da habe ich auch ein paar Schichten übernommen. Das war schon richtig schön.
Also mein persönliches Highlight war, da kamen irgendwann so kleine Kinder, haben uns so Medaillen aus Papier gebastelt, weil sie sich bei uns bedanken wollten dafür, dass wir streiken und denen ihr Leben retten. Das war auch sehr gerührt.
Kurze Zeit später zeigt mir Even die Orden. Aus Pappe ausgeschnittene Herzform und darauf mit krakeliger Kinderschrift Danke.
Oh,
ja.
Voll süß.
Ja, die kamen halt wirklich und haben uns verteilt.
Weil sich schon Kindergartenkinder mit Klima beschäftigen, ist das Thema nun auch auf der Agenda der StadtpolitikerInnen gelandet.
Ja, ich meine, es gab 4 Ratssitzungen dazu und es hat 4 Anläufe gedauert, dass es überhaupt gemacht wird. Und für mich ist das auf jeden Fall Symbolpolitik und auf jeden Fall bin ich damit nicht zufrieden. Und dann denke ich auch daran, dass die CDU zum Beispiel auch noch ein Veto eingelegt hat und die FDP meinte, dass wir den Klimanotstand einfach verhindern können.
Wurde er aber nicht. Seit Dienstagabend gilt jetzt auch in Köln der Klimanotstand. Eigentlich doch ein Erfolg für Fridays for Future. Wäre da nicht ein wichtiges Detail?
Es ist irgendwie nicht die höchste Stufe. Die höchste Stufe hieße, dass alle Entscheidungen im Sinne des Klimas getroffen werden müssen.
Und das bedeutet eben, dass die Stadt Köln sich zu nichts verpflichtet. Sie wird keinen Maßnahmenkatalog verfolgen. Und das hat mich super traurig gemacht, aber dennoch motiviert, weiter zu kämpfen. Und da appelliere ich wirklich an den Verstand der Parteien. Wir haben jetzt die Woche erfahren, dass die Permafrostböden in Kanada anfangen abzuschmelzen. Und da verstehe ich einfach die Politik nicht.
Auch wenn die Stimmung ein bisschen an Ferienlager oder Festival erinnert, bei all dem Spaß, den die Aktivistinnen die ganze Woche lang hier hatten, ist ihnen dennoch auch der Ernst der Lage und die Anstrengung deutlich anzusehen.
Hey, hier läuft ganz gravierend was falsch. Es läuft was so falsch, dass wir eine Woche lang mitten in einer Stadt campen. Und um eben darauf aufmerksam zu machen, 24 Stunden, 5 Tage am Stück, das ist schon richtig hart und ich denke, dadurch senden wir auf jeden Fall ein Zeichen.
Etwas über 300 Menschen waren hier jeden Tag im Camp und haben an den Angeboten der Fridays for Future OrganisatorInnen teilgenommen. Übernachtet haben zwischen 60 und 90 Menschen im Camp. Auch in den Sommerferien geht es mit den Freitagskundgebungen weiter.
Wir haben die Konsequenz daraus gezogen, dass wir auf jeden Fall nochmal einen Dauerstreik machen müssen und werden.
Am Ende stehe ich hier wieder auf dem Platz, wo sich gerade so unterschiedliche Dinge abspielen. Und auf einmal weiß ich, woran mich das die ganze Zeit hier schon erinnert. An den Untergang der Titanic. Während die Bordkapelle munter What a Wonderful World spielt und die Hochzeitsgesellschaft sich mit Champagner zuprostet, geht aus Sicht der Aktivistinnen der Kampf um das Überleben der Menschheit ein paar Meter weiter schon in die nächste Runde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.